Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Ingo Ignazi. Er ist alter Herr der KV Suevia Berlin. Ja, genau, KV Suevia Berlin, das ist der dritte in diesem Podcast, den wir jetzt hier zu Gast haben. Der KTSDV Viking zu Hamburg, und er ist Konknappant meiner Verbindung der Burschenschaft Gut hier zu Düsseldorf. Er ist Bundesbruder von Jan Lemm, den hatten wir auch schon zu Besuch, und von Dr. Damian Klimke, der auch schon hier zu Besuch war. Und wir werden heute einfach über alles reden. Seinen Werdegang als Kooperierter, seine Arbeit in der Unternehmensberatung und sogar über Memes, weil der liebe Ingo ein kleiner Meme-Lord ist. Also bleibt unbedingt dran. Ingo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich, lieber JP. Schön, dass wir zusammenkommen.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du da das große Interesse hast, mitzumachen. Dann werden wir heute mal ein schönes Gespräch haben. Und da steige ich auch direkt mal ein. Ingo, was war der verrückteste Moment in einer Verbindung, an den du dich spontan erinnerst, und wie hat er dich beruflich geprägt?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also man hat ja schon einige verrückte Momente in der Verbindung erlebt. Aber ich glaube, einer der verrücktesten Momente war eine Krabambuli-Kneipe, die ich mitgemacht habe. Und die hat ein guter Freund von mir, Ziffelbruder, geschlagen, der das in Wien bei der Nibelungia gelernt hat. Also die Österreicher haben da ja ein ganz besonderes Faible für Krabambuli-Kneipen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also eine Kneipe, sondern fast ein interaktives Theaterstück. Und das hat mich insofern beruflich geprägt, dass ich gedacht habe, wenn ich auch so mal auf meine Zuhörer wirke, und ich habe ja häufig Zuhörer, die ich auch überzeugen muss, dann bin ich auf einem guten Weg.
Ja, das ist wichtig. Also gut vor Menschen reden, die mitnehmen, Storytelling machen zu können. Ich glaube, das sind schon in der Menschheitsgeschichte wichtige, wichtige Fähigkeiten, die wir alle lernen müssen. Okay, kurze Pause. Benutzt ihr in eurer Verbindung immer noch E-Mail-Verteiler, Dropbox, Excel und verschiedene WhatsApp-Gruppen zur Organisation? Das geht auch deutlich besser und DSGVO-konform. Bringt euren Bund in dieses Jahrtausend und schaut euch mal gaudiam.de an. Eine Plattform von Corpus speziell für uns Verbindungen. Gaudiam wird schon von über 120 Verbindungen aus der Dachregion genutzt, wird zu 100% in Deutschland entwickelt, und laut der letzten Umfrage fühlten sich mehr als 84% der Nutzer nach der Einführung besser über ihre Verbindung informiert und mit dieser verbunden als vorher. Was hält euch zurück? Bringt den Stein bei euch im Bund noch heute ins Rollen. Jetzt aber erstmal zurück zum Gespräch.
Absolut. Und ich merke, dass immer wieder und immer mehr, je besser man seine Inhalte in eine Geschichte oder in einen guten Rahmen verpacken kann, desto mehr wirken sie und desto besser kommen sie auch bei den anderen an. Ich habe allerdings auch gemerkt, sagen wir mal, das ist ein Beispiel aus meiner beruflichen Tätigkeit. Je älter man wird, ja, ich nenne das die Magie des weißen Bartes, ja, den ich ja jetzt nun mal habe mit 56, man merkt, also je weiter man im Alter fortschreitet, desto williger sind die Menschen dabei zuzuhören, völlig unabhängig vom Inhalt. Und ich hatte das mal, dass ich mit einem jungen Kollegen in einer Besprechung war, ein Gesamtvorstand, vor dem wir da präsentiert haben, und der junge Kollege warf etwas ein und das verpuffte so im Raum, und 10 Minuten später habe ich fast dasselbe gesagt und die hörten mir dazu und reagierten und ach und so weiter. Und als wir aus dieser Besprechung rauskamen, war mein Kollege sehr, sehr angefasst, ja, stampfte wie so ein Rumpelstilzchen mit den Füßen auf dem Boden. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und ich sagte ihm, du hast nichts falsch gemacht. Es gibt nur einen Unterschied. Dein Bart ist braun, mein Bart ist weiß. Und deswegen hört sie mir einfach besser zu. Der Punkt war genauso richtig. Mhm. Und vielleicht habt ein bisschen Geduld, ihr jungen Leute da draußen. Es kommt. Man wird euch zuhören. Verlasst euch drauf.
Für jeden kommt mal die Stunde des Siegers. Was sind denn drei große Leidenschaften, die dich täglich antreiben?
Ah, du hast ja schon genannt, meine drei Bünde. Das sind große Leidenschaften. Also natürlich erstmal die Familie. Ich habe einen 21-jährigen Sohn, der jetzt gerade auch selbst im Studium ist. Sehr stolz bin ich. Der studiert Maschinenbau in Braunschweig und ist dort bei der KDSDV in Niedersachsen im CV korporiert. Dann natürlich die Arbeit, die mich fordert, ja, so wie wir jetzt gerade sprechen. Du siehst, ich sitze im Hotelzimmer, nicht bei mir zu Hause, sondern in München, wo ich gerade ein Projekt betreue. Und last but not least natürlich die Verbindung, denen ich sehr gerne meine Zeit widme. Und bei drei Verbindungen ist eigentlich immer etwas los und immer etwas zu tun. Und das macht Riesenspaß. Immer wieder.
Das fand ich bei dir bis jetzt auch immer sehr cool, weil du immer sehr, sehr viel rumkommst, du bist immer unterwegs. Und was ich wirklich besonders beneide bei dir ist deine Fähigkeit, dass man mit dir bis spät in die Nacht Spaß haben kann und Gas geben kann und du trotzdem um 7 oder um 8 Uhr morgens am nächsten Tag fit bist und auf der Matte stehst.
Ich habe da kein Geheimrezept. Da haben mich schon einige gefragt, wie machst du das? Ja, Zunahme von irgendwelchen pharmazeutischen Hilfsmitteln oder so etwas, aber vielleicht hilft die semi-warme Dusche am nächsten Morgen, um dann so fit zu sein, um sich dann einigermaßen ins Büro zu schleppen. Und jeder hat ja wohl in der Fuchsestunde gelernt, dass man pro Stunde 0,1 Promille abbaut. Ja, also irgendwann ist es weg. Ja, und dann geht's wieder.
Übermorgen. Sehr schön. Nee, das fand ich immer cool, wenn man mit dir unterwegs war. Das ist halt immer, also du gibst Gas wie ein 20-Jähriger. Das muss man schon sagen. Das ist schon beeindruckend. Das ist,
sehr nett von dir. Was trinkst du?
Ich habe jetzt nur Wasser hier. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen über dich als deinen Werdegang als Korporierter sprechen. Du hast ja jetzt auch gerade sehr schnell auch deine Bünde genannt. Was war denn der allererste Auslöser, der dich zu einer studentischen Verbindung geführt hat? Dein Urbund ist ja die sind ja die Schwaben in Berlin. Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder eine Person, die dich da besonders begeistert hat?
Wenn ich jetzt sage nein, dann gibt das die total falsche Konnotation. Kein speziellen Name. Ich habe schon sehr früh den Wunsch gehabt, korporiert zu werden. Und zwar mein älterer Bruder ist korporiert geworden, auch witzigerweise in meinem Zweitbund, der KDSDV Wiking im CV zu Hamburg. Ach. Und ich bin da schon als Schüler mitgegangen und fand diese Atmosphäre einfach toll. Also als junger Schüler sich erstmal schick anziehen, ja, Hemd, Krawatte, Anzug, ja, dann sitzt man da zusammen, man singt tolle Lieder, man trinkt ordentlich Alkohol und als 16-Jähriger und die Eltern haben noch nicht mal was dagegen. Das ist ja das Allerbeste. Ja, das war wirklich klasse. Mein verstorbener Onkel, der ist CVer, so kam das in die Familie, der war Palate in Göttingen, ist allerdings vor einiger Zeit schon verstorben leider. Und da hatte ich den Wunsch, ich möchte auch in so einen Laden, in so einen Club. Und Studium der Betriebswirtschaftslehre hat mich nach Berlin verschlagen. Ich habe ja, bevor ich studiert habe, habe ich ja eine Ausbildung gemacht. Ja, ich bin ausgebildeter Bankkaufmann. Und also ging ich nach Berlin und habe mir dort die Häuser angeschaut und habe mir die Verbindung angeschaut, habe dann Kontakte geknüpft und habe mir dann das, was mir am besten gefallen hat und am besten zu mir gepasst hat, ausgesucht. Und das war die Suevia. Und ich habe diesen Schritt nicht einen Tag in meinem Leben bereut.
Kann ich voll verstehen.
Ja, es war toll. Also ich hatte, wie gesagt, vor meiner Rezeption einige Berührungspunkte mit dem Kooperationswesen. Das geht sogar so weit, und ich glaube, ich kann das heute erzählen, dass ich sogar, bevor ich rezipiert wurde, sogar chargiert habe.
Ach, wie hast du das denn hingekriegt?
Wie habe ich das hingekriegt? Ja, der besagte Freund, der die Krabambuli-Kneipe geschlagen hat, der ist in seinem Urbund in Osnabrück korporiert bei den Widukind. Ja, genau, Widukind Osnabrück. Und ich habe den dort besucht und dann hat er gesagt so, ja, willst du noch ein Bier trinken? Wollen wir in eine Kneipe gehen oder wollen wir aufs Haus? Ich sage, ach, gehen wir doch aufs Haus, ja, gehen wir aufs Haus. Da sind da drei Leute eine Tasche am Packen. Ja, was macht ihr? Ja, wir fahren nach Münster, Stiftungsfest Sauerland. Ja, wollt ihr mit? Wollen wir mit? Ja, wir wollen mit. Zack, spontan, ab ins Auto, nach Münster gekachelt. Und bei dem Commerce herrschte absoluter chargierten Notstand. Absoluter chargierten Notstand. Alles, was irgendwie rumlief und Band hatte, wurde in den Wix gesteckt. Und da war dann ein Bursch, der war mit zwei Füchsen angereist. Und von denen hatte einer, ja, Magen-Darm. Ja? Damit kannst du niemanden in eine weiße Hose stecken. Geht nicht. Und das heißt, der suchte jemanden. Und dann hat er mich dann angesprochen. Und möchtest du? Und ich sage, stopp. Ich bin nicht korporiert. Ich bin nicht mal Student. Ja, aber hast du schon mal gesehen? Ja, natürlich habe ich. Könntest du das? Ja, ich könnte das. Ja. Und dann mittlerweile hat es sich so eine Traube um uns gebildet. Ingo. Ja, verdammt nochmal, ich mach's. Wenn ich jemand fragt, du bist Spähfuchs, keine Ahnung, was das ist, aber ist okay. Und dann rein, Gruß auf, Gruß ab, kehrt, ja, also das, wer bei der Bundeswehr war, der kann sowas noch. Mhm. Und ich war so super stolz, alter Schwede, wir sind dann hinterher durch Münster gezogen. Ich war da am Ende arg bezecht, aber sehr, 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 sehr glücklich. Und auf dieses Husarenstück, wie wir das genannt haben, haben wir auch einen Zipfel getauscht. Das war es wert.
Ja, wunderschön. Das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Da bist du ja direkt ins kalte Wasser gesprungen und hast ja mit auch eine besondere Stresssituation ja auch dann abgegriffen. Und auch, glaube ich, da sowas baut auch das, also Hindernisse, Distanzen innerlich ab. Und ich glaube, dann denkt man sich, wenn man das geschafft hat, dann kriegt man alles hin.
Ja, es gibt eine gewisse Selbstsicherheit, aber die braucht man auch beim Chargieren. Also und vor allen Dingen, das ist ja das Tolle an unseren Verbindungen oder am Verbindungswesen. Leute, wir lernen so viele Dinge in unseren Verbindungen oder können so viele Dinge lernen, die uns keine Universität beibringt.
Nee.
Bei uns lernt man zu organisieren, zu führen, eine Rede zu halten vor einem größeren Publikum, so einen Kommerz zu schlagen. Das ist Adrenalin pur. Und das Schöne ist, wenn man einen Fehler macht, ja gut, da gibt es irgendwie einen blöden Spruch, da gibt es auf dem Konvent vielleicht ein Du und das war's, dann ist es relativ konsequenzfrei. Das heißt nicht, dass man sich nicht bemühen sollte, aber man kann so viel für das Leben dort mitnehmen, was dann hinterher im Beruflichen einem so viel bringt. Ja, also wer einmal ein Seniorat geflogen hat und weiß, wie man Leute anleiten muss, mach bitte dies oder mach das. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich brauche das Vertrauen, dass du dies oder die oder jede Aufgabe erfüllen kannst. Das ist Führung. Und wer das schon in der Verbindung lernt und das mitnimmt, das ist eine tolle Sache. Also man kann sehr, sehr viel aus der Verbindung rausziehen.
Ja, das ist auch für mich ein ewiger Inspirationspunkt. Auch, sagen wir mal, wenn die eigene Lebenserfahrung wächst, bietet die Verbindung immer wieder eine neue, also eine weitere Perspektive, die damit einhergeht, wo man ja diese Erfahrung ausprägen kann, verbessern kann, erweitern kann.
Absolut. Absolut. Und es hört ja nicht auf. Jeder Konvent hat seine eigenen Herausforderungen und Konvente sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ja, also, ja, das wissen wir alle. Sie sind notwendig, aber nicht schön. Deswegen muss ich jetzt ehrlich sagen, vielleicht trete ich da dem einen oder anderen Bundesbruder auf die Füße, aber wessen Verbindungsleben nur aus dem Besuch von Konventen besteht, das sind komische Leute, manchmal sogar Juristen, ja, also das sind wirklich komische Leute. Und nein, man muss auch auf eine Kneipe gehen, auf einen Ausflug, auf eine aktive Fahrt. Und ich bin auch als alter Herr mit auf Fuchs- und aktiven Fahrten gefahren, als einziger alter Herr. Und wir hatten so einen Spaß zusammen, alter Schwede.
Ja, du bist ja wirklich sehr aktiv. Also du hast ja, ich glaube, ein sehr ausfüllendes Berufsleben, aber trotzdem nimmst du dir auch mal wieder Zeit für deine Bünde. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, du bist ja in drei Bünden aktiv, bei der Evia, bei der Viking und bei Gothia. Was hat dich denn jeweils besonders gereizt, dass du gesagt hast, dass du da, also bei den ersten beiden genannten Bünden bist du ja Vollmitglied, hast du ja das dreifarbige Band und bei Gothia hast du ja das Kronkneipantenband, was ja auch daran liegt, dass es eine Burschenschaft ist und du CVer bist. Aber was hat dich denn besonders gereizt, diese Form der Mitgliedschaften zu suchen?
Bei der Suevia war es einfach eine Heimat zu finden an dem Studienort, in den es mich verschlagen hatte. Ja, also Berlin, und dann entsprechende Freundschaften aufzubauen, die bis heute halten und die für mich einfach absolut wichtig sind und auch schon fast Teil der Familie sind. Ja, also mein Leibbursch ist der Taufpate meines Sohnes. Der Jan Lemm ist Firmenpate meines Sohnes. Die sind eng miteinander verbunden. Da schließen sich viele, viele, viele Kreise. Bei den Wikingern war es so, ich war, da ich ja in Hamburg lebe, dort häufig zu Gast, und viele meiner Konabiturienten sind bei der Wiking aktiv gewesen, und man kennt sich schon über Jahre, und irgendwann kam der Philisto-Senior, rief mich an und sagte, du, der Konvent trägt dir das Band an, und da sagt man natürlich nicht nein, und das hat mich auch gefreut. Bei der Gotia war es sehr speziell. Ich bin mit einem Bundesbruder von uns sehr eng befreundet. Also wir sind
der Taufpate meiner Tochter ist.
Ja, ja, so, siehst du, so eng geht das dann. Und manchmal hat man das, mir ist das im Kooperierten ein paar Mal passiert, man läuft sich über den Weg und man hat sofort einen Draht zueinander, man mag sich. Ja, ja, da ist so... ich will nicht sagen, das ist wie verliebt sein, aber man hat sich auf alle Fälle gerne, unheimlich gerne. Und dann entsteht eine Freundschaft. Und diese Freundschaft ist dann zu dem Zipfelbruder, zu dem Konstantin, der auch noch so heißt wie mein Sohn, entstanden. Und es hat mich dann beruflich oder auch privat diverse Male nach Düsseldorf verschlagen. Und wir haben da immer einen mordsmäßigen Spaß gehabt. Was haben wir die Altstadt gerockt? Meine Güte. Da ging wirklich was. Und als dann die Gotia auf mich zukam und sagt, du, wir möchten dich gerne bei uns haben. Ja, also in welcher Form? Du bist TVer, wir sind Burschenschaft, aber wir möchten dich gerne bei uns haben. Wir möchten mit dir freundschaftlich verbunden sein. Das war so schön, und auch das wäre wieder eine Ehre, die ich unheimlich gerne angenommen habe, und ich trage die Schleife der Gotia also auch als TVer mit großem Stolz und freue mich eigentlich auch immer, wenn ich dann mich irgendwo vorstelle und sage, ich bin auch Kottkleipat in einer Burschenschaft. Also, was? Ja, dann gibt es erstmal so einen kleinen Ruck. Was? Ja, also, und dann erkläre ich das gerne, warum die Gotia und weswegen ich mich da auch so wahnsinnig wohlfühle. Ja, weil die Gotia ist ein sehr, sehr wackeres Häuflein von Bundesbrüdern, die es also jedes Mal schaffen, mit nicht sehr viel, sehr, sehr viel zu bewirken. Und das bewundere ich an diesem Bund. Das bewundere ich auch an dir, lieber JP. Das bewundere ich an dieser Verbindung. Wie viel sie geschafft hat aus so wenig. Das ist toll.
Wir bemühen uns. Wir machen das Beste. Also wir können uns auch, glaube ich, in einen Pappkarton setzen und Spaß haben. Also,
absolut.
Das funktioniert.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über deine berufliche Tätigkeit in der Unternehmensberatung sprechen. Du bist ja auch da sehr erfolgreich unterwegs. Was hat dich gerade in diese Branche gezogen und was machst du da eigentlich überhaupt? Also was ist so der Schwerpunkt, wo du aktiv bist?
Das kann ich erzählen. Also ich habe, wie gesagt, Bankkaufmann gelernt, bin dann ins Studium, habe während des Studiums immer parallel in der Bank gearbeitet und zuerst Teilzeit, ja, und dann in meinen Semesterferien, und zum Ende meines Studiums habe ich mir ein kleines Schmankerl gegönnt, was ich jedem empfehlen kann. Ich habe mich über die Deutsch-Amerikanische Handelskammer für ein Praktikum beworben und habe dann einen Praktikumsplatz bekommen in New York bei der Norddeutschen Landesbank. Ach, und habe cool. Dort ein gutes halbes Jahr in New York gelebt und gearbeitet. Super, war eine geniale, tolle, tolle Zeit. Und das war 1999. Und ich habe mich dann
kurz vor Millennium.
kurz vor Millennium und ich habe damals mich von New York aus in Deutschland beworben und fand aus irgendwelchen Gründen, ohne es tatsächlich zu wissen, was da wirklich hintersteckt, das Berufsbild des Unternehmensberaters schillernd. Und habe mich dann also dann dort beworben, also bei den großen, den McKinseys und BCGs dieser Welt, aber dafür waren meine Uninoten etwas zu durchschnittlich. Und ich bin dann also eingeladen worden zu einem Assessment Center bei der Firma PricewaterhouseCoopers und bin dann für 2 Tage nach Frankfurt und bin da 2 Tage so richtig durch die Mangel gedreht worden. Alter Schwede, ich war selten so kaputt wie nach diesem Assessment Center. Mhm. Aber sie haben mir dann ein Angebot gemacht und so kam ich dann in die Beratung von Financial Services, also Banken und Versicherung bei PwC und bin dann mit einer kurzen Unterbrechung in einer anderen Branche der Unternehmensberatung treu gewesen. Und was fasziniert mich so sehr an diesem Job? Das ist der Punkt, dass man als Berater eine hohe Verantwortung hat, obwohl man eigentlich kein Mandat in der Firma hat, die man berät. Das heißt, man führt nicht qua Hierarchie, sondern qua Charisma und das ist schwierig. Mhm. Meine Momente, für die ich diesen Job so liebe, ist, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, wir stehen jetzt besser da als vorher. Und das ist mit ihr Verdienst. Und ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben einen Kunden beraten, das war ein Handelshaus und die hatten ein Projekt ganz groß in den Sand gesetzt. Mehrere Millionen Euro sind da versenkt worden. Und die dachten so, Gott, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und dann haben wir den eine komplette Prozesslandschaft hingestellt. Das heißt, wir haben deren gesamten Geschäftsabläufe aufgenommen, dokumentiert, analysiert und entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet. Und das Gleiche haben wir dann also auch nochmal für eine Sollkonzeption gemacht, also die Sollprozesse. Und dann hatten wir unseren Abschluss, Lenkungsausschuss, so heißt das, wenn man da bei den obersten Entscheidern vorsingen darf, mit dem CEO, ein ehemaliger McKinsey-Berater, Senior-Partner von McKinsey, also jemand, der das Geschäft kennt. Und dann haben wir denen am Ende gesagt, Herr Doktor, wir haben noch was für Sie, wenn Sie sich bitte in den Nebenraum bemühen wollen. Und da haben wir die gesamte Prozesskette, also die gesamte Wertschöpfung dieses Unternehmens an die Wand geklebt. Also wir haben einen gesamten Raum zugepflastert. So hatte der Mann sein Unternehmen noch nie gesehen. Der drehte sich einmal um 360 Grad im Kreis, guckte uns an und sagte, wow, das ist ja mal nice. Mhm. Und das sind die Momente, für die ich persönlich arbeite, wenn der Kunde so zufrieden ist. Und wir versuchen einfach, den Kunden einfach ein bisschen weiterzubringen, ja, hier ein Griff besser zu machen, hier die Qualität zu steigern, dort die Kosten zu senken. Und ich sag mal, wenn ein Berater zu einem Kunden kommt und sagt, ich kann alles, ich weiß alles, ich tue alles. Und es gibt Beratungen, wo vielleicht solche so ein Sprech kultiviert wird. Da sage ich, das ist nicht authentisch, das ist nicht okay. Ich habe als Unternehmensberater nur vier kleine Dinge, die ich mitbringen kann. Das erste ist, ich bin unabhängig. Ja, ich gehöre keiner Fraktion an, ich darf reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, ich kann unbequeme Wahrheiten aussprechen. Mhm. Das ist schon ein großer Vorteil. Der zweite Punkt ist, ich bin nicht betriebsblind. Das heißt, es kommen mir Dinge vor und ich stelle einfach blöde Fragen. Warum ist das so? Warum machen Sie das? Ja, weil wir es immer so gemacht haben. Ja, das reicht mir nicht. Warum machen Sie das so? Was bezwecken Sie damit? Und warum machen Sie es nicht so und so? Ja, ich kann blöde Fragen stellen. Das Dritte ist, jedes Unternehmen, egal in welcher Branche, jedes Unternehmen ist individuell wie ein Mensch, hat eigene Kultur, hat eigene Menschen, hat eigene Produkte und so weiter und so weiter. Aber trotzdem kann man sie miteinander vergleichen. Das ist so, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber trotzdem haben wir bestimmte gleiche Merkmale, sonst würden Menschen nicht Medizin studieren können und Ärzte sein. Mhm. Ja, wir funktionieren irgendwie ähnlich. Und so ist es bei Unternehmen auch. Das heißt, man kann sie untereinander vergleichen und sagen, ja, wie machen es denn andere? Andere machen es vielleicht so und so oder haben mit dem und dem Weg gute Erfahrungen gemacht. Sowas nennen wir Benchmarks im Unternehmensberatersprech. Das ist das Dritte. Und das Vierte ist, ich habe einen Bauchladen, eine Werkzeugkasten, den ich mitbringe, mit bestimmten Skills. Dazu gehört Projektmanagement, dazu gehört Change Management, dazu gehört Prozessmanagement, dazu gehört Erfahrung in der Steuerung von Teams und von Mitarbeitern. Und mehr bringe ich nicht mit, aber das reicht dann tatsächlich, um im Unternehmen jeweils die entsprechenden Fragen zu stellen und das Projekt so weit zu bekommen, dass der Kunde hinterher sagen kann, wow, wir haben einen Mehrwert und der Mehrwert, der ist so, dass ich die Kosten für dieses Projekt, also soll heißen, die Beraterhonorare und den Input, den man da geliefert hat, dass sich das amortisiert, mehr als amortisiert. Das ist das Ziel.
Ich meine, eine gute Consulting-Dienstleistung, die kann ja durchaus sehr teuer werden, aber der Hebel in der Wertschöpfung, der drin ist, der ist halt auch krass. Das ist so wie, wenn man sich zum Beispiel, also momentan werden ja so Karten sehr modern, die Prozesse erklären, zum Beispiel für Storytelling, für Workshops, für Brand und so weiter. Die kosten dann 180 Euro, aber wenn man die Sachen mal anwendet und es besser wird, neue Kunden kriegt, dann hat man es 40, 10, 20-fach wieder drin.
Das ist richtig. Also einfach mal out of the box denken. Und die Leute sind mitunter geflasht, wenn man mit denen einen Workshop macht. Man schließt sich ein, man nimmt ein paar Flipcharts, ein paar Pinnwände, ein paar Moderationskarten und hat dann vielleicht ein kleines Konzept im Hinterkopf, wo ich diese Leute hinführen kann oder hinführen möchte. Mhm. Beispielsweise Entwicklung einer Prozesslandkarte oder Entwicklung einer neuen Idee oder Entwicklung einer neuen Strategie oder irgendetwas Ähnliches. Und am Anfang hat man da häufig etwas unstrukturierten Haufen, die sich natürlich auch schon lange kennen, die auch gewisse Animositäten haben. Und dann hast du da vielleicht so einen Störfaktor, der sagt, ja, das hat ja noch nie geklappt. Oder wir haben hier schon mit x Leuten gesprochen. Ja, und warum glauben Sie, dass Sie das jetzt besser können oder so etwas? Damit muss man umgehen können. Ja, da muss man einfach auch entsprechend professionell sein. Ist leicht dahergesagt. Das challenged einen. Ne? Da kriegt man auch manchmal Blutdruck. Aber in der Regel fangen wir die Menschen ein und sie kommen dann hinterher raus und sagen, wow, das hat uns jetzt was gebracht. Wir haben die Ergebnisse an der Wand stehen. Wir haben die Ergebnisse an der Wand stehen. Wir haben nicht nur Ergebnisse, sondern da haben wir auch Namen dahinter. Da haben wir Daten dahinter und jeder weiß genau, was er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu tun hat. Und damit kann man arbeiten, das kann man kontrollen, das kann man steuern. Und dorthin jemanden hinzubewegen, das macht Spaß. Es ist anstrengend, ja, also danach ist man auch wirklich ausgepumpt. Mhm. Aber das macht so mir persönlich macht das so eine Freude, dass ich damit eigentlich gar nicht aufhören kann. Und wie gesagt, ich bin jetzt 56. Das Wort Rente oder Ruhestand kommt in meinem Vokabular nicht vor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Vielleicht weniger, vielleicht woanders, aber nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist auch schön. Also es hört sich ja auch an, dass du ja wirklich deinen Traumberuf damit auch gefunden hast und das auch nicht als Arbeit, sondern ja, als eine sinngebende
Aufgabe. Sagen wir es mal so, wenn ich nochmal zur Welt komme, ja, also in meinem nächsten Leben werde ich Spielerfrau. Also das ist schon mal sicher.
Du, wir leben in modernen Zeiten, das ist heute auch alles möglich.
Du machst mir Mut.
Das kannst du alles beim Standesamt, das glaube ich, binnen von 10 Minuten ändern. Also das ist schon mal der erste Schritt, das ist schon mal der erste Teil im Prozess, den du machen musst. Da fange ich dich jetzt ein und dann kriegen wir das noch hin, den Rest.
Jetzt suchen wir noch den Verein.
Ja, und ich glaube, vielleicht kannst du auch den weißen Bart stehen lassen. Also das ist das,
der muss bestimmt.
Ja, also, die passende Perücke gibt es bestimmt dann. Nein, Spaß beiseite. Aber Unternehmensberatung ist ja auch wirklich ein schnelles Geschäft. Du bist viel auf Reisen, da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen. Du hast viel mit unterschiedlichen Kunden Umgang. Wie behältst du denn da den Überblick und bist gleichzeitig kreativ? Also manchmal ist es ja auch so, ich kenne es ja aus meinem Jobleben, da hast du nicht immer alles unter Kontrolle. Da muss schnell, 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 schnell und dann kommt noch was obendrauf. Wie machst du das?
Ja, da muss jeder seinen individuellen Weg führen. Also man muss sich natürlich selber organisieren können. Man muss wissen, was für Aufgaben hat der Tag und wie kriege ich die einigermaßen geschafft. Es gibt ja auch die entsprechenden Hilfsmittel, ohne die wir gar nicht mehr auskommen, elektronische Hilfsmittel. Mhm. Aber man muss vielleicht auch den Mut haben, einfach zu sagen, also jetzt ist hier erstmal Schluss oder ich brauche einfach mal eine Pause oder ich gehe einfach mal, stehe auf, verlasse das Büro und gehe mal 15 Minuten, 20 Minuten um den Block und ziehe mir frische Luft rein. O2 can do. Ja, also und dann geht vieles wieder. Man muss zielfokussiert sein und zumindest eine Idee haben von dem, was hinterher rauskommen soll und rauskommen kann. Wenn ich kein Ziel, keinen inneren Kompass habe, ich weiß, wo will ich tatsächlich hin? Ja, was will ich erreichen? Welchen Zustand will ich schaffen? Mitunter entwickelt sich auch völlig anderer. Ja, wir leben ja in einem hochdynamischen Umfeld. Ja, aber ich muss eine Idee haben, in welche Richtung ich laufen möchte. Und dann geht das. Und wichtig ist natürlich, dass man Ausgleiche schafft. Ja, also unter der Woche, also am Abend, also im Hotel oder am Wochenende, sich mit lieben Menschen umgibt und harmonische Umfelder sucht. Und da kann die Verbindung eine Umgebung sein. Die Familie kann eine andere Umgebung sein oder andere liebe Menschen, Freunde. Manchmal lässt sich auch das eine mit dem anderen kombinieren. Das ist dann auch besonders schön. Mhm. Und diese Ausgleiche zu schaffen, die geben dann einem Kraft. Und kaum etwas füllt die inneren Batterien so sehr auf, wie zu merken, man hat Menschen um sich, die einen mögen, die einen lieb haben und die einen auch wirklich unterstützen und mit denen man auch mal sagen kann, du, ich habe da ein Problem, wie siehst du das? Auch wenn die auch völlig branchefremd sind oder so etwas. So ist es ja auch. Und dann kommen dann Menschen zu einem und fragen einen um Rat. Und das geht über alle Hierarchiestufen hinweg. Und wenn das die Füchse sind, die dann kommen und sagen, du alter Herr, kannst du mir mal bitte eine Krawatte binden? Und dann kommt der zweite, ja, und sagt, mir auch. Und der dritte, mir auch. Und ich sage, pass mal auf, Leute. In 5 Bierminuten oben im großen Badezimmer vor dem Spiegel. So, und dann gehst du mit denen da raus vor der Kneipe und sagst so, hier einmal rennen, hinten durch, ne, da reinstecken, hochziehen, gerade, Rücken, fertig. So, jetzt macht ihr es nochmal. Alles schon passiert, alles schon erlebt. Ja, aber das ist eine große Freude. Also mit jungen Menschen, junge Leute, also tatsächlich auf den Weg zu bringen und dann zu entwickeln und zu sehen, wie die sich entwickeln. Und das ist ja auch bei Verbindung etwas Tolles. Du denkst, du hast Bundesbrüder und denkst, meine Güte, wie hat der als Fuchs angefangen? Und jetzt schau ihn dir an. Jetzt ist das ein gestandener Kerl, ja, der jetzt sein Studium kurz vorm Ende hat oder der jetzt seinen ersten Job hat oder so etwas. Und vielleicht hat das ein oder andere habe ich auf dem Weg da mitgemacht. Das ist etwas, was einen wahnsinnig, wahnsinnig stolz macht. Und so hat man nicht nur ein Kind, sondern viele Kinder, ja. Und das ist etwas Wunderbares. Also alter Herr zu sein, es ist ein großes, großes Geschenk. Ja, und Gott sei Dank sind unsere Bünde so gesund, dass immer wieder wieder Füchse nachkommen. Und das ist jedes Mal eine neue, schöne Erfahrung, eine neue Herausforderung.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ja, das ist das, was ich auch so als großen Wertgeber im Bund halt auch sehe, ist halt dieser Kreislauf des Lebens, der immer und immer wieder vorkommt. In einem gesunden Bund halt sich alles abwechselt. Also, dass du die Rezeption oder die Aktivmachung neuer Mitglieder miterlebst. Dass der eine oder alte Herr irgendwann halt stirbt, aber man sieht, dass der Lebensbund dadurch auch wahr ist, dass er bis zu seinem Lebensende Bundesbruder gewesen ist, dass Bundesbrüder, mit denen du angefangen hast zu studieren, plötzlich heiraten, Kinder kriegen, Taufen anstehen, dass diese Gemeinschaft von Bundesbrüdern oder auch Chorbrüdern oder Bundesschwestern, je nachdem, wo man ja gerade aktiv ist, von diesem wir gehen jetzt bummeln, wir machen Kneipen hin zu einer Begleitung im richtigen Leben wird, durch alle besonderen Situationen. Und das ist etwas, was, wo ich auch mit sage, warum die Verbindung, also die Zeit in der Verbindung, die beste Zeit meines Lebens ist, weil es halt wirklich das Leben widerspiegelt und nicht nur irgendwelche Saufabende sind, wo man den Fuchsen klein macht oder wie das immer gerne im Fernsehen dargestellt wird, sondern dass wir eine Lebensgemeinschaft sind, dass wir uns einen Eid geschworen haben, bis ans Lebensende zu gehen und die Höhen und die Tiefen miteinander zu erleben.
Absolut. Und du verschwindest ja nicht ganz. Dein Bild bleibt in der Ahnengalerie, ja. Und wie heißt es in dem schönen Lied vom hohen Olymp herab und fällt davor eins auf uns hernieder, vergnügt uns zu den Vätern rein. Und die Väter, die hängen da an der Wand. Mhm. Die hängen da an der Wand und du bleibst da auch irgendwann hängen. Und irgendwann guckt da jemand, ja, wer war das? Ach, das war der alte Herr so und so. Ach, erinnerst du dich noch? Ja, an diese Geschichte und Verbindung Leben von ihren Geschichten. Ja, und es ist wichtig, die weiter zu erzählen. Ja, auch wenn die Leute schon längst heimgeritten sind, ja, in die ewigen Jagdgründe. Wenn da noch Geschichten weiter erzählt werden und wir kommen in einem Alter zusammen als Korporierte, wo wir hochgradig kreativ sind, wo wir hochgradig performant sind in vielen, vielen Dingen und Lebensbereichen und wo wir, wie ich das immer nenne, dem höheren Blödsinn zugeneigt sind. Und das ist die Verbindung eigentlich, der höhere Blödsinn. Lasst uns einfach doch mal ein bisschen albern sein. Ja, ernst ist das Leben genug. Aber wenn wir in einem geschützten Raum, wie in einem Verbindungshaus, mal so richtig albern sein können, einen Spaß machen oder auch mal rausziehen, manchmal legt man auch über die Stränge und das sind dann die besonders tollen Geschichten, die dann erzählt werden, die dann auch so durch Zufall dann irgendwie hochkommen. Also die hat jeder, natürlich jeder Bund und pflegt das. Das kann ich nur sagen. Es ist, das ist wunderbar. Das sind wirklich die schönen Seiten des Lebens. Auch wenn man hinterher manchmal sehr verkatert ist.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal zu einem von dir gewünschten Thema kommen, was mir auch sehr gefallen hat, und zwar Memes. Du bist ja einer der Korpus, der mir seit Jahren bei für Corpo-Meme Bilder schickt. Du bist ja, glaube ich, auch bei Trami Meme auch sehr aktiv unterwegs.
Und, ja, das ist wohl so.
Erzähl mal, wie hast du deinen Weg in die Meme-Culture gefunden?
Wie habe ich meinen Weg in die Meme-Culture gefunden? Daran bist du, lieber JP, nicht ganz unschuldig.
Ich glaube, ich bin jeder weiß ja, dass sehr viel schuld, dass auf Millionen von Handys Verbindungsmemes unterwegs sind.
Das ist so. Ja, das ist auch übrigens etwas, wenn ich unterwegs bin und sage, ja, ich bin jetzt hier bei dieser Burschenschaft in Düsseldorf Kottkleinpfand und da ist dann ein lieber Bundesbruder von mir, JP Wolters, ja, den Namen habe ich noch nicht gehört, ja, kennst du Corpo Meme? Ja, sicher. Er hat es erfunden. ja, aber ich sag mal, das ist wieder das Thema höherer Blödsinn. Beam ist ein manifestiertes Konstrukt höheren Blödsinns. Und wenn man da irgendetwas generiert, wo man einfach, ich sag mal, ein kleinen Jokus dann halt bringt, ja, ein etwas, wo man ein bisschen ärgert, wo man vielleicht auch jemand anders auch mal ein bisschen ärgert, ein bisschen aufzieht. Sei es jetzt die Turner mit ein paar Kilos zu viel oder sei es die Chorstudenten mit irgendwelchen Gewürzen oder Blutfäden oder sei es die CVer mit irgendwelchen Bibelspeisern und vorsichtig, wenn so ein Buch tatsächlich mal fliegt, das tut weh, wenn es an den Kopf kommt. Ja, also.
Das war ja beim Kartellbruder des Monats, die haben Metallkanten.
Ja, klasse, ne? Das ist doch wunderbar. Und da einfach mal so ein bisschen kreativ zu sein und sich da so ein bisschen auszulassen. Und wenn dann, ich sag mal, ich kann das verstehen, wenn es da so ein paar Likes dazu gibt oder auch Reaktionen in jeglicher Form. Und ich bin Gott sei Dank in einem Alter, wo ein Shitstorm mir so überhaupt nichts ausmacht. Ja, also im schlimmsten Fall klemm ich das Programm einfach ab und dann ist es gut. Also das stört mich nicht. Ne? Also wenn es da auch mal negative Reaktionen gibt. Nicht alles ist gelungen. Ja, das ist auch so. Das ist im Leben genauso. Aber ich sag mal, wenn ich dann durch meine Kreativität, ja, und meistens geht es ja um bestimmte, über ähnliche Themen, ja, aber wenn man dann durch die Kreativität für eine gewisse Unterhaltung sorgt und diese Unterhaltung mir dann zurückgespiegelt wird durch Likes, dann produziert das ein angenehmes Gefühl, so wie ein Künstler auf der Bühne steht und Applaus bekommt. Dafür macht er das auch. Und mitunter ist es so, dass mir dann irgendein Bild oder so etwas aus dem Netz oder so entgegenschlägt. Und da fällt mir dann sofort ein korporierter Connex zu ein. Mhm. Ja, dann mache ich das und ich mache das mit meinem Handy. Also absolut low-tech. Ja.
Aber so müssen die
müssen auch so ein bisschen amateurhaft sein, ja, dann werden sie richtig liebenswert. Und
ist ein guter Punkt, weil ich habe mir so oft, habe ich mir gedacht, ich habe in meiner Jugend mir selber beigebracht, mit Photoshop umzugehen und ich mir überlege, wie schwierig das war, damals Sachen zu bearbeiten, worauf du geachtet hast, dass das natürlich wirkt, dass es nicht bearbeitet ist. Und dann kamen diese Memes auf und wo dann halt teilweise einfach nur dieser Gedanke, diese Idee, ja, teilweise schon fast schemenhaft dargestellt wird, schlecht, also zusammengepastet, so kopiert mit unsauberen Rändern, dass man gemerkt hat, das ist gar nicht so wichtig. Die Botschaft ist wichtiger und das ist ja immer das Teil des Memes. Das ist ja ein kultureller Gedanke, der da ja auch gefangen wird oder dargestellt wird.
Ja, witzigerweise ist es ja eine überschaubare Szene, die sich da immer wieder produziert. Ja, und dann, wenn du dann eine Reaktion bekommst, dann von dem oder dem, da kommt dann der Daumen hoch, ach, wir hatten das geliked, so, oder da kommt dann ein Feedback, ja, gutes oder räudig, ja, so etwas. Ja.
Okay, Boomer.
Boomer, das habe ich besonders gern. Ja, ich bin Jahrgang 1968, ich bin Generation X. Das bitte ich hier doch zu betonen zu dürfen, ja, Generation X. Und das sind die, die in der Mitte der 80er groß geworden sind. Ja, wir hatten die beschissensten Klamotten, aber die geilste Musik.
Ja, das ist so. Die Musik ist so geil, der 80er. Ich war eigentlich privat fast nur 80er. Also.
Absolut, absolut.
Das finde ich übrigens an DJ Verbo und Peto ziemlich geil, dass der halt diese 80er-Musik, diese neue deutsche Welle-Style, das ist ein Synthwave halt so viel macht. Ne? Also ich liebe das. Ich habe das neulich mal angemacht morgens, als ich Brote für meine Kinder und für meine Frau gemacht habe. Und da war mein Schwiegervater gerade zu Besuch. Und der saß dann hinten im Sessel und ich habe dann DJ Verbo und Peto angemacht. Und da war eins dieser New Wave oder neue deutsche Welle, die da drin von ihm oder dem Stil. Dann kam der wirklich und hat gefragt, ist das nicht neue deutsche Welle? Nein, das ist DJ Verbo und Peto.
Ja, aber das war, muss ich ehrlich sagen, das war damals so erfrischend nach diesem ganzen Schlagermist, der da gewesen ist. Ja, es war frech, es war neu, es war erfrischend, es war rebellisch, es war wirklich echt klasse. Es war deutsch. Mhm. Ja, also was Eigenes. Neue Deutsche Welle hatte echt das hat eine Welle in den Pudding geschlagen damals. War schon eine tolle Zeit. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte.
Das ist wirklich eine Hochphase der Musik, würde ich sagen. Also mein Sohn, der ist ja 5 und der ist jetzt aktuell Nena-Fan und der will jeden Tag 99 Luftballons hören, weil er den Song halt so cool findet.
Tja, absolut. Absolut. Nena war schon eine Ikone damals. Absolut.
War auch, was ich cool fand an der Kultur der 80er Jahre, waren diese Jugendgruppen, diese Szenen, in denen man sich eingeteilt hat. Ein Bekannter von mir, der war ein waschechter Popper, der in Flensburg aufgewachsen ist und zu diesen Original-Poppern gehört hat, die auch im Spiegel 82 drin aufzuführen waren, die dann halt mit dem, was war das, die hatten auch dieses, die Popper hatten ja diesen Preppy-Style vor allem ja auch und da gab es ja dieses Preppy-Handbook und das hatte der auch im Original in den 80ern sich besorgt, was ja damals ziemlich schwierig war zu kriegen, weil es keinen Online-Handel gab und das fand ich cool. Das ist auch bei meinen Eltern, die sind ja auch in den 80ern groß geworden, also die haben mich auch sehr jung bekommen, also ich will ja niemanden, dass er sich alt fühlt oder so, die haben mich ja sehr jung bekommen und das war auch immer so diese Identifikation mit der Musik. Also die Musik, die du gehört hast, hat dich ausgemacht. Und Leute, die dann trotzdem Schlager gehört haben, die waren dann unten durch, bis tief in die 90er und in die Nullerjahre, wenn man die kennengelernt.
Furchtbar, furchtbar. Man hat sich da natürlich über die Klamotte sehr, sehr definiert, ja. Also egal, ob man, also ich hätte mich also damals auch eher auf, wenn man das heute bei der Frisur nicht ansieht, also eher zu den Poppern, also dann gezählt, ja, aber dann ist mir tatsächlich ein Zeitreisender begegnet und der hat mir gesagt, du wirst später mal Segelschuhe, Barbourjacke und Burberry-Schal tragen. Und letztendlich ist es nichts anderes. Ja, man erkennt die Gesinnung eines Korporierten an seinem Kleidungsstil. Und warum ja auch nicht? Und wenn man dann über den Flughafen rennt und man läuft so an sich vorbei, guckt sich so von oben bis unten, ne? Und dann guckt man, ist er einer? Ist er einer nicht? Ist er nicht? Ist er ja, ne? Und dann so, was reimt sich auf Stierzunge? Ja. Da weiß man, man gehört zur selben Kaste, ja. Und das ist schon cool. Das ist schon echt cool, wenn man sich da so irgendwo in der freien Wildbahn über den Weg läuft und merkt, man hat tatsächlich doch etwas gemeinsam.
Das ist in Düsseldorf immer eine große Freude, weil du ja wenig korporiert über den Weg läufst. Und wenn du dann mal wirklich einem Fremden über den Weg läufst, siehst, dass er Korpo ist und du stellst dich neben ihm und sagst dann, Buchse, Bierjunge, der dich anguckt und denkt, hängt. Und dann gehst du mit den 2 Stunden in den Schlüssel zum Beispiel. Ne? Das ist
ja, klasse. Wunderbar. Ist doch Wahnsinn. Ja, also deswegen habe ich auch immer meine Bänder bei mir. Ich habe tatsächlich 2 Paar Bänder, also eins, was ich auf Kneipen trage, ja, also mit Bandknopf und Zip und Zap, und die anderen, die habe ich zusammengerollt immer in der Hosentasche. Und die habe ich immer dabei. Und was habe ich dafür schon durch Zufall Bekanntschaften gemacht? Ein Beispiel, ich hatte einen Bekannten, der hat lange einen Job gesucht. Und also wirklich im akademischen Umfeld sehr, sehr schwierig. Hat einen Job gesucht und irgendwann rief er mich an und sagt, du, ich kriege tatsächlich da einen Lehrstuhl an der Uni. Und ich sage, du, weißt du was, ich werde jetzt 2 Dinge tun. Erstens gehe ich in die nächste Kirche und zünde eine Kerze für dich an. Und dann gehe ich ins Hofbräuhaus. Ich war zu der Zeit in München. Ich gehe ins Hofbräuhaus und trinke eine Maß auf dein Wohl. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mein Band angezogen, habe mir da still die Masse reingeduckelt. 3 Tische weiter saßen eine Handvoll Leute, ja, die trugen auch Bänder. Ich bin dann zu denen hin, sagte mein Name, meine Verbindung, ja, schön gesagt. Die waren von einer Penela-Verbindung in Coburg. Das war ein lustiger Abend. Das war ein richtig lustiger Abend. Wir haben da richtig einen drauf gemacht, obwohl wir uns vorher überhaupt nicht kannten, nur durch die Kraft des Bandes. Und ja. Trotz aller Unterschiede, die wir CVer, Kursstudenten, Burschenschafter, Landsmannschafter und was da alles noch kreucht und fleucht haben. Uns verbindet also alles eins, das Band der Freundschaft. Wir sind alle Farbenbrüder und manchmal sollten wir vielleicht auch wenn wir uns gerne anpaulen, und das ist auch wichtig und auch richtig, aber auch manchmal die Gemeinschaften hochleben lassen. Sonst wäre das nicht möglich.
Ich liebe das Interkooperative. Also
ich liebe das Paulen. Manchmal war ich sogar Fuchsenstunden in meinen Bünden Paulen, aber richtig. Dann mit so ein paar kleinen Rhetorik-Kniffen oder so etwas, die dann losschicken und denen dann den Tipp geben. Also pass mal auf, Leute, zu beleidigen gehören immer zwei. Einer, der es zulässt und einer, der es versucht. Ja, und wenn du das nicht zulässt, ja, dann kann sich der vor dich hinstellen und dich zubrabbeln mit herrlichen Schimpfworten oder sowas, wenn du dich darauf nicht reagierst oder das nur einmal richtig ordentlich konntest, dann läuft das alles ins Leere. Das kann man lernen. Richtig paulen. Also man kann daraus eine Kunst machen. Ja, richtig paulen, richtig gut paulen ist eine Kunst. Und dann ist das am Ende so, dass es dann gar nicht mehr ums Beleidigen oder jemand, sondern dass man sich dann die herrlichsten Dinge dann um die Ohren haut und dann ganz, ganz freundschaftlich miteinander das Bier zischt.
Ja, absolut. Das ist wirklich, wenn man es richtig macht, kann das richtig lustig werden. Also das ist leider, wenn man merkt hat, halt auch bei Bünden, wo dann direkt auf die Mutter gepault wird, dann kannst du da eigentlich schon sagen, okay, dann hören wir an dieser Stelle jetzt hier auf, ich gehe woanders hin.
Gott. Ja, oder auf Klamotten, ja, das ist also wirklich
aber das ist wie auf kreativ. Klamotten in der Verbindungsszene ist paulen. Wir haben alle Babajacken, wir haben alle Rallehemden an, wir haben alle Kaschmirpullover, Chinos und Timis an. Obwohl, das hat sich ja mit der jetzigen Generation ein bisschen geändert. Da haben wir ja auch ein Meme rausgebracht bei Corpo-Meme, wo Grandpa Simpson auf dieser Wiese sitzt und dann sitzen die Kinder um ihn herum und er erzählt dann, früher hat man die Korporierten an ihrem Kleidungsstil erkannt.
So, ja, und dann ist ja die Frage, ja, Hemd mit Brusttasche oder ohne? Ja. Hemd mit Brusttasche oder ohne, ja? Ja, wenn man da Geschichten hört, dass dann von Leuten irgendwelche Brusttaschen dann abreißen, und dann sage ich, na gut, es gibt Leute, die tragen Hemden zum Saufen, ich trage meine Hemden zum Arbeiten, ja? Und irgendwo muss mein 500-Euro Montblanc-Kulli ja irgendwie reingesteckt werden, ne? Also,
Das ist aber auch die Innentasche von deinem Sakko.
Ne? Ja, ganz genau. Und dann hat man sich wieder, ja? Also, aber es gibt die schönsten Ausprägungen.
Definitiv. Ja, dann lass uns doch mal ein kurzes kleines Spiel spielen, und zwar das Berater-Buzzword-Bingo.
Jo.
Was sind denn Synergieeffekte?
Synergieeffekte sind, wenn du etwas einführst oder etwas umsetzt und dann quasi noch mehr Gewinn daraus ziehst, als du ursprünglich gedacht oder erwartet hast.
Oder wenn du als Keck in einen Keller gehst und du siehst einen anderen Keck, mit dem du wirklich vibest, dann hast du auch einen Synergieeffekt, wenn man den Kasten dann zusammen wegperformt.
Ja, aber bist du da nicht einfach zu egoistisch und sagst, du willst deine eigene Kiste?
Das stimmt. Was ist denn ein agiles Mindset?
Ein agiles Mindset? Ja, Agilität ist ja eine Form des Projektmanagements, besonders in der Softwareentwicklung. Agile Methoden, die bekannteste davon ist Scrum, aber es gibt auch noch andere. Und ein agiles Mindset ist einfach, dass man in der Agilität denkt. Wobei ich da immer so ein bisschen vorwarne. Ja, agil ist war ein Modewort, ist es hoffentlich jetzt nicht mehr, aber war ein Modewort, und da wollen irgendwann alle agil sein. Ja, was ist denn da das Gegenteil von agil? Lethargisch wahrscheinlich. Nein, alles musste dann, jedes Projekt musste in irgendeiner Form agil sein. Ja, und dann habe ich mal mit irgendjemandem gesehen. Ja, genau, dann habe ich mal eben jemanden getroffen, der hat bei Airbus gearbeitet und hat gesagt, möchten Sie in einem Flugzeug sitzen, das mit agilen Methoden zusammengebaut worden ist? Ich nicht.
Da kannst du ja Design Thinking dann einführen.
So, es kommt darauf an, was den größten Nutzen stiftet. Auf alle Fälle sollte man diese Methoden kennen und sie auch entsprechend anwenden können. Und das heißt, man hat auch das Mindset, man weiß, wie das funktioniert und weiß, man es richtig anwenden kann, um für den Kunden das beste Ergebnis rauszuholen.
Dann erklären wir doch mal im Geiste eines Fünfjährigen, was ist ein Scale-Up in einem Satz?
Ein Scale-Up. letztendlich ist es nichts anderes als eine Verbesserung. Ja, sieh zu, dass du es doch in irgendeiner Form aus dem, was du hast, noch ein bisschen was Besseres rausbekommst.
Und was sind Low-Hanging Fruits?
Low-Hanging Fruits, das ist kein biologischer und auch kein medizinischer Ausdruck, sondern man kann sie auch sagen, es sind schnell erarbeitete Quick Wins. Also das sind Ergebnisse, die ich mit wenig Aufwand schnell einheimsen kann und die auf meiner Habenseite im Projekt bringen kann, um meinen Kunden von meiner Kompetenz und von meiner von meinem Wissen für meinen überteuerten Tagessatz, den er für mich zahlt, tatsächlich überzeugen zu können. Das sind Low-Hanging Fruits.
Das ist auch so geil. Ja. Mit den
Quick Wins ist ein anderes Wort dafür, aber ein Anglizismus mit einem anderen zu erklären, ist auch ein bisschen billig. Das stimmt.
Das ist mal das Geile mit den Tagessätzen. Das hatte ich auch. Es gab dann so Berater am Telefon, die ich dann hatte, die so die 2500 Euro am Tag haben wollten. Und das halt mit dem Konzern, wo ich für die auf die Suche war, es nicht vereinbar war von den Tagessätzen her. Da habe ich dann auch immer so im Kopf die Frage gehabt: So, essen die jeden Tag Hermesgürtel oder warum müssen die 2,5 pro Tag reinfahren? Ne? Also, das ist.
Ja, natürlich. Also die Frage ist, kann ein einzelner Mensch tatsächlich so eine Wertschöpfung generieren? Ja, aber bei den Unternehmensberatungen, die häufig solche Tagessätze verlangen, muss man auch darüber nachdenken, dass hinter dem Berater, der diesen Tagessatz chargt, ein Team steckt von Analysten und von helfenden Händen, die dann also wirklich tatsächlich dann in Windeseile dann Ergebnisse produzieren. Und es gibt Berater, die sitzen in der Vorstandssitzung und da poppt ein Problem auf und der tippt ein paar Buzzwords in sein Handy ein, ja, und hat in 10 Minuten eine Tip-Top-Folie, die er da den Entscheidungsträgern dann um die Ohren schlagen kann. Das ist natürlich hochperformant, ja. Und wenn man so eine Organisation im Hintergrund hat, die natürlich auch bezahlt werden muss, dann merkt man, dass solche Tagessätze sich dann also auch dann manchmal dann auch tatsächlich dann werthaltig sind. Man muss immer überlegen, was möchte man dann tatsächlich damit erreichen? Welchen Berater brauche ich, um welches Ergebnis auf welcher Ebene zu erzielen? Und es gibt nun mal halt eine Handvoll Spezialisten. Und ich sag mal ein Beispiel, ja. Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist ein höchstgradig unrühmliches Beispiel deutscher Projektgeschichte. Warum? Es gibt nun mal halt auf der Welt nur eine Handvoll Menschen, die in der Lage sind, so ein komplexes Projekt zu leiten wie ein Flughafenbau. Und die Kosten, die verlangen halt ein paar Euro 50. Und wenn man da spart, dann spart man dort am falschen Ende. Und das hat man dort gemacht und dementsprechend kam es dann, also das ist nicht der einzige Grund, um Gottes Willen, aber das war einer der Gründe, weswegen man da gesehen hat, also man hat da vielleicht am falschen Ende gespart. Und der billige Jakob wird am Ende immer teurer. Das ist eine Erfahrung, die man gerne mitnehmen kann. Also hohe Tagessätze, ja, man kann da bestimmt auch ein bisschen was verhandeln. Aber wenn man Qualität haben möchte, wirklich Qualität, dann muss man auch ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen. Ist bei Autos so, ist bei Klamotten so, ist bei Uhren so. Ja, es ist fast in allen Lebensbereichen so. Also warum
bei Computern auch.
Ne? Ja, Gleiche. Tatsächlich.
So, dann lass uns doch mal langsam zum Schluss kommen. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit als Aktiver, welche Sache würdest du deinem 20-jährigen Ich heute mit auf den Weg geben?
Der ist ja gerade sehr aktiv. Der hat 2 Hochchargen gerade geflogen. Der hat also, ich muss mal zugeben, mein 21-Jährigen, den haben wir schon als 8-Jähriger ist er schon mit auf die Verbindung mitgekommen. Mhm. Und nicht, weil ich ihn dahin gezerrt habe, sondern weil er mit wollte. Wann fahren wir denn wieder mal nach Berlin? Wann sehen wir meine großen Freunde? Ja. Und wir haben, letztes Jahr waren wir gemeinsam auf einer Hochzeit, der Jan Lemp, der hat geheiratet und im Zuge dessen haben mein Sohn und ich Zipfel getauscht. Und bei uns gibt es den Coupon, sowohl der Leibvater als auch der leibliche Vater darf ein Bierzipf dedizieren.
Ach.
Und Also hat mein Sohn auch zwei Bierzipfel dann an seinem Zipfelbund. Und er ist ja nicht in meinem Bund, und aber es waren viele, viele, viele Schwaben da. Und jemand hielt dann eine Rede und sagte: Ja, Konstantin, auch wenn du nicht bei uns geblieben bist, du hast schon immer zu uns gehörst und du gehörst auch weiter zu uns.
Das kommt
auch bestimmt. Und das war sehr, also für mich war das ein sehr, sehr emotionaler Moment. Was gebe ich einem 21-Jährigen mit, der mittendrin in seinem...
Was gibst du deinem 21-Jährigen oder 20-Jährigen ich mit auf dem Weg?
Was gebe ich meinem 20-Jährigen mit, ja? Feier kräftig, studiere gut, ja, und hart. Versuch nicht zu schnell fertig zu werden, aber sieh zu, dass du fertig wirst. Weil es ist die vornehmste Pflicht eines Korporierten, irgendwann alter Herr zu sein und seinen Bund entsprechend finanziell zu unterstützen. Und das wird ohne Abschluss sehr, sehr schwierig.
Definitiv. Ja, Ingo, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein schöner Talk. Ich finde, die Zeit ist auf jedem Flughof. Ich finde, die Zeit ist auf jedem Zug vergangen.
Ich könnte bestimmt noch 2,5 Stunden weitermachen, wenn es da noch ein ordentliches Bier dazu gäbe oder 7. Dann wäre das schön. Aber das machen wir auf alle Fälle noch, wenn wir uns bald mal wiedersehen, mein
Lieber. Das machen wir dann bei Runde 2 bei mir im Studio.
Gerne.
Okay.
Oder so im Schlüssel oder im Ürige oder im Füchschen in Düsseldorf. Immer wieder gerne.
Okay, dann vielen Dank, dass du da warst.
Lieber JP, danke dir für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Alles Gute.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.